Tech und Trara.
Hallo und herzlich willkommen zu Tech und Trara, dem Podcast der Netzpiloten. Ich bin Wolfgang Macht, Gründer der Netzpiloten und habe heute ausnahmsweise und erstmals das Vergnügen, eine Folge dieses Podcasts zu co-moderieren. Und zwar zusammen mit Frank Dahlmann vom Wirtschaftsmagazin Brand 1. Die schöne Gelegenheit hat sich ergeben am Rande der Konferenz namens Work Awesome in Berlin, die ich übrigens sehr empfehlen kann. Und wir konnten dort mit zwei ExpertInnen sprechen, die Frank gleich vorstellen wird. Unser Thema war die empathische, die verstehende Ebene zwischen Mensch und Maschine. Kann es sie überhaupt geben? Und wenn ja, auf was müssen wir uns alle da gefasst machen? Ich fand die Runde sehr anregend und hoffe, dass sie euch ähnlich bereichern wird. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen inspirierenden Podcast mit uns.
Wir melden uns heute mit einer Live-Aufnahme von der Work Awesome in Berlin. Am Mikrofon Frank Dahlmann vom Brand 1 Podcast und bei mir ist
Wolfgang Macht von den Netzpiloten.
Und Tech und Trara.
Und Tech und Trara, genau. Podcast. Das ist unser einziger Podcast, den wir haben und der sich jetzt seit vielen Jahren schon damit beschäftigt, praktisch die Schnittstelle zwischen Maschine, Tech, überhaupt Digitalität und Mensch zu betrachten und laden uns dazu immer wieder Gäste ein. Und freuen uns sehr, dass wir heute in dieser Runde zusammen sind.
Genau, wir haben nämlich richtig ideale Gäste dafür. Vielleicht stellt ihr euch einmal selber vor, damit man eure Stimme auch mal kurz hört.
Ladies first musste ja kommen. Mache ich aber gerne. Ich bin Kenza Aiziabu, KI-Expertin, Autorin und CTO bei Fiege.
Ja. Ja, Matthias Köhler. Ich bin CTO bei Zendesk hier für die Region EMEA. Freue mich, hier zu sein.
Ja. Mögt ihr kurz sagen, was macht Zendesk, was macht Fiege?
Zendesk macht Software für Kundensupport, Software auch für Support intern für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Und Fiege ist ein Logistikunternehmen. Wir sind ein Familienunternehmen aus Westfalen und machen Lagerverwaltung und Transport.
Ja, und ihr setzt beide KI ein. Du hast sogar ein Buch darüber geschrieben, über menschliche KI und wie Menschen auf KI reagieren. Das ist so ein bisschen dein Spezialgebiet. Und ich möchte mal einleiten mit der Frage, warum muss ein Roboter ein Gesicht haben? Was hilft uns das?
Also ein Gesicht ist vielleicht ein Bestandteil, aber es ist tatsächlich wichtig, dass die Maschinen oder die Roboter unsere Sprache gut verstehen, dass sie unsere Emotionen erkennen können, dass sie diese Emotionen, die Empathie simulieren können, weil das für die Interaktion zwischen Mensch und Maschine wichtig ist. Je angenehmer diese Interaktion ist, desto mehr wir bereit sind, die Maschinen zu nutzen.
Hm. Das heißt, wir lassen uns täuschen, wir lassen uns offensichtlich auch gerne täuschen.
Ich weiß nicht, ob ich täuschen sagen würde, aber es ist schon so, wir machen zum Beispiel Chatbots und es ist schon so, dass oftmals die Akzeptanz eines Chatbots steigt, auch im Unternehmen, das es einsetzt, wenn man ihm einen Namen gibt.
Okay.
Also das ist vielleicht etwas sehr Menschliches, ja, dass wir einen Bezug herstellen wollen. Ich war mal in einem Restaurant, da fuhr ein Roboter rum, der das Essen rausgebracht hatte und der hatte ein Gesicht. Und dann sind Leute aufgestanden und haben Selfies gemacht mit diesem Roboter, ne? Mit diesem lächelnden Roboter. Ich glaube, du kannst das täuschen, aber ich glaube, es ist einfach was sehr Menschliches, dass wir einen Bezug haben zu den Maschinen dann eben, mit denen wir interagieren.
Ne? Ja.
Meiner Ansicht ist das etwas super Altes. Ne? Anthropomorphismus gab es immer. Wir haben Steinen ja einen Namen gegeben. Wir haben mit denen gesungen, gebeten als Mögliche. Und das machen wir jetzt heute mit Maschinen. Das ist eigentlich nichts Neues. Das machen wir, damit wir uns wohlfühlen.
Ja, ich glaube, wir können nicht anders, ne? Genau. Mein Eindruck ist ja auch, dass sich das Verhältnis zwischen uns und den Maschinen gerade sehr verändert. Also ich bin praktisch so seit dieser ersten Digitalrevolution dabei, seit Mitte der 90er Jahre, ne, das Internet kam, das damals ja auch sehr besetzt war mit großen Fragestellungen, ähnlich wie heute, dass viele Leute Angst hatten davor, Jobs zu verlieren, irgendwie Autonomie zu verlieren oder auf der anderen Seite ganz begeistert da reinzustürzen. Ne? Und was ich heute merke für mich in meinem Umkreis auch ist, dass aber anders als damals, jetzt sozusagen, heute auch viel irrationale Angst dabei ist. Also dass ich merke, ich spreche mit Menschen über KI, über Robotik und stelle fest, sie haben Bedenken, berechtigte Bedenken, sie haben Angst um ihren Job und so weiter, alles richtig. Aber ich treffe auch viele an, die dann ganz, ja, wirklich sehr, sehr irrationale Ängste haben. Also wirklich wie bei Kindern so ein Monster unterm Bett lauert, ne? Und dass man ihnen irgendwie ausreden muss oder ihnen eine vernünftige Näherung anbieten muss, wie sie damit umgehen. Seht ihr das auch so?
Das ist definitiv so im deutschsprachigen Raum.
Ah, ja.
In Deutschland. Also das ist tatsächlich kein universelles Phänomen. Aha. Und das ist sehr kulturell bedingt. Und jede Kultur tickt anders, und gerade was neue Sachen angeht und was Technologie angeht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir in Deutschland die Weltmeister des Risikomanagements sehen. Na, also wir exportieren Versicherungen. Wir haben die, glaube ich, erfunden. Ich bin mir nicht sicher. Ne? Also, aber auf jeden Fall dieses kritische Denken und Hinterfragen und den Teufel finden, erst einmal, das ist hier normal, das ist Nationalsport.
Ah, ja.
Deswegen wird ja erstmal alles kritisch gesehen. In vielen anderen Kulturen ist ja genau das Gegenteil. Sie gehen mit neuen Technologien wie Kindern um. Ne? Erstmal sind sie neugierig, sie wollen das ausprobieren, sie wollen damit spielen und machen sich gar nicht so viele Gedanken über die Konsequenzen im ersten Schritt. Und hier wollen wir erstmal alle Risiken ausschließen, bevor wir überhaupt starten. Und diese irrational, also es gibt viele gerechtfertigte Ängste, keine Frage. Viele sagen mir, vielleicht ist irrational, weil in meinen Augen die Eintrittswahrscheinlichkeit mega gering ist.
Ja.
Na? Also wir sind sehr kreativ damit, den Weltuntergang zu beschreiben und wenig kreativ damit, die Utopie zu beschreiben. Dystopie fällt uns total schwer. Ich glaube, das ist etwas Menschliches. Und deswegen hilft es, wenn man den Leuten ein bisschen vorrechnen kann, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit? In den meisten Fällen ist es wahrscheinlicher, dass man von einem Cola-Automaten erschlagen wird, als dass, dass man von einer KI.
Und die Vermenschlichung hilft auch, meinst du? Also, dass man anfängt praktisch, ne, mit ChatGPT zum Beispiel zu arbeiten und höflich zu sein, auch Antworten zu kriegen. Das ist ja auch das erste Mal, dass wir Antworten kriegen. Also ich habe die längste Zeit meiner Technikzeit damit verbracht, Maschinen auszuschimpfen, Deckel zuzuknallen, ne? Also Aggressionen abzulassen. Und da kam ja nie was zurück. Es war ja klar, es ist ein einseitiges Verhältnis, auch nicht ein gestörtes Verhältnis. Also man hat es ja nicht einfach mit der Technik. Aber jetzt haben wir ja praktisch eine Technik, die sozusagen mit uns spricht, die uns antwortet, die uns zuhört, die auch, ne, was wir alle jetzt auf dem Weg auch schon erleben, auch empathisch werden möchte. Das ist ja eigentlich ein richtiger Paradigmenwechsel, würde ich sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum der große Hype ausgelöst wurde. Ne? Es ist genau diese Weiterentwicklung, dass wir jetzt generative KI haben, die eben in der Lage ist, wie du sagst, zum Beispiel Texte.
Ja, nur ein Beispiel. Ne?
Ja. Zum Beispiel Texte zu formulieren und das ja in einer Art und Weise, die man schon fast schwer unterscheiden kann zwischen dem, ob du das jetzt selber geschrieben hast oder ob das eben zum Beispiel ChatGPT oder andere große Sprachmodelle geschrieben haben. Und das ist sicherlich eine neue Qualität, auf jeden Fall.
Eine Sache muss ich kurz hinzufügen. Du hast gesagt, ob die Maschine Emotionen haben möchte.
Nee, dann möchte dich. Nein, sie hat kein Bewusstsein.
Also, was hat gesagt, möchte. Ja, ja. Die Maschine möchte gar nichts.
Nein, das ist ganz klar.
Nur betonen.
Ja. Nein, auf gar keinen
Fall. Auch solche Ausrutscher verursachen ganz viel Angst bei den Menschen. Und das ist
Lakide kann heute schon relativ gut Emotionen verstehen. Also sie kann sagen, ist das jetzt neutral? Bin ich vielleicht sehr verärgert?
Ja.
Bin ich sehr positiv gestimmt? Sie kann vielleicht bis zu einem gewissen Grad versuchen, sie zu imitieren, aber sie kann sie nicht haben.
Natürlich, ja. Nee, das möchte ich nur vorgeben. Ja.
Wenn wir spielerisch daran gehen, was, glaube ich, auch eine bessere Herangehensweise ist, also sich erstmal die ganzen Probleme irgendwie aufzufächern, wie ist es mit dem Vertrauen? Wir können der Maschine eigentlich noch nicht vertrauen. Wir wissen, dass es auch falsche Informationen geben kann. Also in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns ja gerade.
Ich glaube, sehr, 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 sehr wichtiges Thema. Ich glaube, es sind so ein paar Dinge. Zum Ersten würde ich sagen, schafft Transparenz das erste Stück Vertrauen. Ich sollte wissen, dass ich gerade mit einer Maschine interagiere. Wir haben ja mittlerweile, wir haben beispielsweise bei Zendesk jetzt eine Partnerschaft mit PolyAI eingegangen. Die machen Voicebots. Mhm. Und die Sprache ist so gut, dass ich das erste Beispiel gehört habe, habe ich gedacht, ja, okay, das war jetzt eine Konversation zwischen zwei Menschen. Wo war denn jetzt der Voicebot eigentlich? Nein, eine der beiden war die Maschine. Ich glaube, es ist wichtig, transparent zu sein und sagen, Achtung, hier, das ist kein Mensch, mit dem du sprichst oder interagierst, das ist eine KI. Dann sind natürlich so Themen super relevant, was passiert eigentlich mit den Daten, ne, die ich dahinter lasse? Sind die, wie kann ich die Sicherheit dieser Daten wirklich die Sicherheit sicherstellen? Ne? Also wie kann ich das sicherstellen, dass meine Daten geschützt sind? Da kann ja KI auch helfen dabei. Ne? Also ich mache mal ein Beispiel. Ich habe ja gesagt, wir machen Software für Kundensupport. Der Horror ist ja sozusagen, ich kriege eine E-Mail und irgendwo in diesem Freitext hat der Kunde zum Beispiel seine Bankverbindung angegeben. Also ein Datum, das ich jetzt vielleicht nicht unbedingt speichern möchte. Jetzt in der Vergangenheit muss ich immer darauf vertrauen, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin im Kundensupport das findet, daraus und dann vielleicht löscht oder maskiert, ne, damit es eben nicht gespeichert wird und damit man es nicht stehlen kann, weiterverwenden kann. Heute könnte man ja KI auch dafür einsetzen, zu sagen, finde mir solche Entitäten, ne, finde mir E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Bankverbindungen etc. und lösche sie automatisch. Ne, also man kann das ja auch ein bisschen umdrehen. Und dann zu guter Letzt sind natürlich die ganzen Themen, wir haben ja zu Recht auch Regulatorien, ja, der EU AI Act beispielsweise, da auch sicherzustellen, dass man eben auch dieser Regulatorik, dass man da compliant ist, ja, dass man auch die Sachen berücksichtigt. Und da ist ja ein großes Thema, kann ich sozusagen Vorurteile aus, also die Daten so und generieren, mit denen ich meine Modelle trainiere, dass sie vorurteilsfrei sind. Ne? Ein ganz, ganz wichtiges Thema beispielsweise. Ne?
Ist denn das möglich? Mal realistisch? Weil ich habe ja immer Leute, die das Ganze trainieren, die immer in irgendeiner Art und Weise eingefärbt sind von Meinung, von Kultur, von was auch immer?
Hier kann KI tatsächlich auch helfen. Ja? Weil ich brauche ja unheimlich viele Daten, um das zu trainieren. Ne? Und je mehr Daten ich habe, desto besser wird es. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sozusagen dieses Lernen durchzuführen. Aber wenn ich jetzt KI nutze, um auch synthetische Daten herzustellen, dann kann ich versuchen, durch die Generierung von Daten zum Beispiel eine Gleichverteilung von Männern und Frauen. Ich habe genauso viele Männer, genauso viele Fälle mit Frauen. Ich habe genauso viele junge wie alte. Ich habe genauso viele verschiedene Hautfarben abgebildet, sodass ich versuche, eben möglichst vorurteilsfrei der Maschine etwas beizubringen. Ja.
Das funktioniert auch aus deiner Sicht, weil ich habe immer gehört, das ist der Tod der KI, wenn auf einmal KI-Inhalte verarbeitet von KI, irgendwann frisst sie sich selbst auch.
Also mit synthetischen Daten tatsächlich muss man vorsichtig sein, man braucht trotzdem natürliche Daten. Das ist ja für eine Trainingsphase, dann baut man diese KI, die ist neutral. Es gibt ja auch methodische Methoden, um Bias zu identifizieren und zu neutralisieren. Und man arbeitet also mit statistischen Werten und Schwellwerten und so. Das kann man ein bisschen beeinflussen. In meinen Augen ist das gar nicht der schwierigste Punkt, sondern in der Nutzung ist es schwierig. Also das heißt, ich kann ja Aufwand betreiben, um ein Modell neutral mit neutralen Daten zu trainieren und auch das Modell zu neutralisieren sozusagen, also ohne Bias. Und dann gebe ich es in Anwendung und dann kommt wieder der Bias von den Menschen. Das heißt, ich kann nie aufhören, diese Modelle zu bereinigen sozusagen. Das ist ein never-ending Process. Das muss ich machen. Es ist ein extra Aufwand. Aber es gibt immer mehr Methoden, die helfen und es gibt auch immer mehr Forschung in diese Richtung. Von daher glaube ich schon, dass es ein Problem ist, den man lösen kann, wenn man dran bleibt. Ja? viel schwieriger ist es, Bias aus den Menschen rauszulösen, ne? Und weil es unconscious ist. Ja. Ja, keiner möchte natürlich zugeben, dass er unbewusste Vorurteile hat. Ich finde es immer spannend, wenn ich das anspreche und die Leute sagen, ja, nee, also ich habe sowas gehalten. Genau. Genau das ist das Zeichen, dass du es hast. Das haben wir natürlich alle. So funktioniert unser Gehirn. Es ist eine Sparmaßnahme, eine Energiesparmaßnahme von unserem Gehirn. Von daher, so. Einen Punkt möchte ich trotzdem ergänzen zum Thema Vertrauen. Alles, was Matthias erwähnt hat, und dann das Thema Performance. Ja? Tatsächlich muss die Leistung stimmen, damit wir der Maschine vertrauen. Und das ist ja auch das Schwierige. Ne? Man trainiert ein Modell und dann hat man 80%, 90% Accuracy. Aber man muss es ja fast zu 100% schaffen, damit die Menschen das vertrauen. Weil wir lernen aus Erfahrung, und wenn die Maschine zweimal einen Fehler macht, dann nutzen wir sie nicht mehr. Dann ist das Vertrauen weg. Und der Anspruch, den wir haben an Maschinen, ist viel höher als den, den wir haben an Menschen. Den Menschen machen auch ständig Fehler, ja, aber dafür haben wir ein Verständnis. Irgendwie sagt, ach, menschliche Fehler, das passiert. Von einer Maschine haben wir null Verständnis, dass sie einen Fehler macht. Ja, und deswegen muss sie so gebaut werden, die muss so robust sein, und erst dann kann man sie sozusagen freischalten, in Nutzung geben. Und dann mein letzter Punkt, und vielleicht wird es ein bisschen philosophischer. Wie verstehen wir Vertrauen überhaupt? Und wenn wir sehen, warum wir Studiengänge haben, warum wir Universitäten haben, eigentlich ist das eine Vertrauensproduktionsmaschine. Ein Arzt darf nur Arzt sein, wenn er von der Uni kommt und ein Zertifikat hat. Ja, weil damit kauft er sich sozusagen das Vertrauen der anderen. Ich weiß, jemand hat ein Zertifikat und deswegen ist er Arzt und deswegen lasse ich mich von ihm versorgen. Das ist ja eine qualitätssichernde Maßnahme, die die Uni gemacht hat. Ne? Man hat dem Arzt oder der Ärztin etwas beigebracht und dann gab es Prüfungen und dann gab es Leistungsurteilung, also genauso wie das mit der Maschine machen. Ne? Und dann am Ende ein Examen, also vielleicht auch ein TÜV-Gütesiegel. So. Und wenn wir das mit einer Maschine schaffen, irgendwann mal kommt auch dieses Vertrauen. Das ist in unseren Prozessen, wie gesagt, mit unseren Berufen und unseren Zertifikaten ja auch nicht anders.
Hm. Wird es schnell gehen? Wie lange wird das dauern?
Das ist eine gute Frage. Ist es ein Prozess, das wird Zeit brauchen? Mhm. Ich könnte jetzt nicht benennen, dauert das 10, 50 oder 100 Jahre?
Okay. Ja.
Weiß ich nicht, was willst du, Matthias?
Ja, also ich glaube, dass es schon auch zurzeit Techniken gibt, um die sozusagen Genauigkeit und die Fehler auszuschließen, die Genauigkeit zu erhöhen, die Fehler auszuschließen. Also so Themen wie, das war bei uns ganz spannend, als ChatGPT den großen Hype ausgelöst hat, kamen Kunden zu uns und haben gesagt, ja super, dann brauchen wir euch jetzt gar nicht mehr. Ne? Jetzt haben wir ja ChatGPT, jetzt können unsere Kunden ja einfach ChatGPT fragen und dann kriegen sie eine Antwort. Und sagen, ja, die würden dann eine Antwort bekommen. Hoffentlich die richtige. Ne? Hoffentlich die richtige. Und dann kann man jetzt schon sich überlegen, welche Anwendungsfälle gibt es, welche Fragen stellen an sich meine Kunden an das Unternehmen und kann ich vielleicht eine Wissensdatenbank aufbauen, wo ich mal die Antworten so hoffentlich 90-100%, also die Informationen bereitstelle, die dann wieder genutzt werden können, um daraus eine Antwort zu formulieren, dass es eben nicht in eine Halluzination geht, sondern dass es auf der Basis von Fakten passiert. Dann, wenn ich Prozesse automatisiere, genau, kann ich diese Prozesse so lange testen und in verschiedenen Varianten durchführen und dass ich das Gefühl habe, ja, der Prozess funktioniert jetzt. Jetzt kann ich ihn automatisieren und kann dann einen Chatbot da vorne setzen und dann kann ich die praktisch an meine Kunden ausrollen. Ich kann ja auch Sachen definieren, von denen ich weiß, nein, das ist ein Thema, das soll eben der Chatbot heute noch nicht beantworten. Da wird sofort eine Übergabe stattfinden an einen Mitarbeiter oder MitarbeiterInnen zum Beispiel im Kundencenter. Also es gibt ja schon auch Möglichkeiten, wie ich da Dinge versuche auszuschließen, weil es genau, wie du sagst, ne, wenn es zweimal nicht funktioniert, dann ist das Vertrauen weg. Aber tatsächlich haben wir alle ja auch schon viele, viele Beispiele, wo wir mit Menschen agiert haben und dann, genau, passieren die gleichen Fehler.
Also manche Dinge sind ja auch schlicht verboten. Eine KI darf, soweit ich weiß, keine Finanztipps zum Beispiel geben, damit ich mich nicht leichtfertig ruiniere.
Ja.
Wenn wir auf das Beispiel mit dem Arzt zurückkommen, da ist ganz klar, Diagnostik kann eine KI mittlerweile besser als ein Arzt. Ist auch erwiesen durch zahlreiche Studien. Den ganzen bürokratischen Aufwand, der dahinter steht, kann die KI wunderbar machen. Trotzdem ist immer die Frage, würde ich eine KI auf einen Patienten loslassen, jemanden, den es nicht gut geht? Kann man das machen?
Naja, auch hier stellt sich die Frage, wozu nutze ich die KI und wann ist der Arzt oder die Ärztin dran? Für Diagnostik haben wir ja gesagt, es ist inzwischen nachgewiesen, dass es viel besser funktioniert, weil einfach die Menge an Informationen, die eine KI täglich analysieren kann, viel höher als die eine Ärztin in ihrer ganzen Ausbildung oder Berufsleben sehen kann. Und dann ist da eher andersrum die Frage, dass ich als Patientin denke, möchte ich, dass mein Tumor von einem Menschen noch diagnostiziert wird? Oder kann ich nicht sozusagen anfordern, dass erstmal die KI eine erste Diagnose macht und dann vielleicht der Arzt mit mir spricht und mir das erklärt und die Empathie zeigt? Und I don't know, meine Überlebenschancen, die sicherlich auch eine Maschine viel besser errechnen kann, ja. Und die Therapiemöglichkeiten, dass man mir das im Gespräch erklärt. Deswegen sage ich, wozu nutze ich die KI, wozu der Mensch? Und nicht vergessen, auch Menschen machen nicht alles richtig und auch Menschen sind nicht immer empathisch. Also ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr habt, wenn ihr in einer Zeit oder einer Arztpraxis seid. Ja, also sie haben höchstens 5 Minuten pro Patient.
Ganz genau.
Und es geht zack, zack und man kommt rein. Ja, hallo, wie geht's Ihnen? Was haben Sie? Und man wird noch nicht mal angefasst, kriegt man schon ein Rezept.
Nachdem du aber 2 Stunden gewartet.
Ja.
Und dann gehe ich mal wieder raus. Also so eine richtige Experience ist es auch nicht. Und dann ist die Frage, ist es nicht besser, wenn wir die Ärztinnen entlasten, die Diagnose automatisieren lassen, die ganze Verwaltung und Dokumentation von dem Gespräch automatisieren lassen, dass sie vielleicht statt 5 Minuten noch 10 Minuten mit uns haben. Ja, aber der digitale Agent hört das Gespräch zu und sucht die ganze Zeit Informationen, meine ganze E-Akte und alles, was gerade in irgendwelche Forschungsinstitute herausgefunden wurde und kann mir die customized Therapie vorschlagen und die Person kann sich auf mich konzentrieren. Also das wäre mir ja viel lieber.
Ja, würde ich auch glauben, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Also überall, wo die KI mit einem Menschen zusammen, also beispielsweise der Assistent ist, der Kollege, das Enhancement, da fühlen wir uns, glaube ich, auch als Konsumenten immer wohl, weil wir wissen, okay, da ist der menschliche Faktor dabei. Schwieriger wird es ja immer dann bei den Systemen, wo das nicht mehr zu sehen ist. Ne? Also beim ChatGPT und so weiter, wo klar ist, es sind reine Systeme. Die Frage an dich, Matthias, wie ist es bei euren Sachen? Also die Kundensysteme, die ihr macht, die sind ja auch praktisch digital gebaut. Wie viel Mensch ist da noch dabei? Sind da noch die Assistants dabei, die Callcenter Assistants, oder werden die sozusagen rausgenommen irgendwann?
Es sind zwei große Bausteine. Das eine sind die Chatbots.
Ja.
Wir glauben, dass wir bis zu 80% kann man automatisieren von den Anfragen. Ganz spannend, wir haben ungefähr 100.000 Kunden. Wir kennen circa 1.000 Gründe, warum sich Kunden an Unternehmen wenden. 3% davon, also 30, machen 50% des Volumens aus. Und die beiden Hauptthemen sind alles rund um die Rechnung und alles rund um den Auftrag. Ich möchte was zurückgeben, ich habe eine Frage zu meiner Rechnung, habe sie nicht bekommen, etc. Oftmals Sachen, die sehr einfach zu standardisieren sind, die sehr einfach zu automatisieren sind, sehr repetitiv sind. Diese Dinge wird man in der nahen Zukunft meiner Meinung nach automatisieren. Und dann gibt es eben, und deswegen sagen wir 80%, ob es jetzt wirklich genau 80% sind, who knows, aber wird es eben immer Fälle geben, wo ich ganz ehrlich als Kunde auch eben mit einem Menschen sprechen möchte.
Genau.
Also vielleicht sensitive Fälle, vielleicht bin ich gerade besonders verärgert und brauche eben jemanden, der empathisch ist, der vielleicht auch meinen Gedankensprüngen vielleicht auch folgen kann.
Ja.
Und also insofern glaube ich, wird es nicht auf meiner Meinung nach auf 100%. Und dann kommt der zweite Fall. Für diese verbleibende Anzahl von Fällen, die jetzt zu einem Menschen kommen, kann man natürlich auch wieder KI nutzen. Das ist das ganze Thema Agent Copilot, wie es so schön heißt, wo wir jetzt KI nutzen. Und im Grunde genommen ist es genauso, wie Kenza gesagt hat. Ne? Wenn du dir vorstellst, jetzt muss ich ganz viele Informationen raussuchen. Wer ist eigentlich der Kunde? Worum geht es eigentlich jetzt genau? Es gibt vielleicht schon Historie, die muss ich mir erst nochmal durchlesen. Ne? Das ganzen kann jetzt KI helfen, das alles zu tun? Kann eine kurze Zusammenfassung machen? Kann kontextuelle Informationen hervorbringen? Spare ich also hier 10 Sekunden, da 2 Sekunden?
Ja.
Und helfe eigentlich den Mitarbeitern, effektiver zu werden? Und dann, wenn es dann um bestimmte Anwendungsfälle geht, kann natürlich auch die KI sozusagen den nächsten Schritt vorschlagen. Der Unterschied ist, ich bin immer noch als sozusagen Mitarbeiterin und Mitarbeiter im Callcenter beispielsweise, habe ich immer noch die Kontrolle. Ich kann dem folgen, muss ich aber nicht. Kann das auch ändern. Aber wir sehen beide Anwendungsfälle auf jeden Fall.
Für mich wesentlich ist, der Mitarbeiter haftet ja in dem Augenblick auch oder die Firma
das für
den Mitarbeiter.
Ja.
Du hattest eben auf der Bühne hattest so ein Beispiel erzählt von Air Canada. Kannst du nochmal kurz zusammenfassen, worum es da ging?
Ja, glaube ich, ganz bekannter Fall aus dem Jahr 2022. Ihr habt einen Chatbot und ein Kunde wollte einen Discount für einen bestimmten Fall und der Chatbot hat gesagt, jawohl, den Discount gibt's, den gab's aber gar nicht. Und als er ihn dann einlösen wollte, wurde ihm gesagt, nein, das geht nicht. Und er hat sich damit aber nicht zufrieden gegeben, hat geklagt. Interessanterweise hat Air Canada damals argumentiert, dass sie für die Handlungen des Chatbots nicht verantwortlich wären, weil es ja sozusagen als wäre es eine eigenständige juristische Person. Dem ist das Gericht jetzt nicht gefolgt. Sie sagt allein, das ist dein Chatbot, das ist ein anderer Kanal im Grunde genommen und du bist natürlich verantwortlich. Also haben den Prozess verloren. Es ging, glaube ich, um 812 kanadische Dollar und hat sehr viel schlechte Presse.
Ja,
also insofern.
Aber ich glaube, so ganz ist das Thema noch nicht durchgestritten, oder? Also wer da jetzt eigentlich verantwortlich ist. Und das Problem ist ja, die KI selber ist keine rechtliche Person.
Genau.
Könnte das mal so weit kommen, dass eine KI als rechtliche Person angesehen wird? Weil es ist ja auch nicht ganz falsch zu sagen von Air Canada, wir sind nicht der Hersteller dieser KI.
Wir haben es nicht programmiert. Ja.
Wir haben es nicht programmiert, sondern eigentlich schuld ist derjenige, der es gemacht hat, nicht? So, also im Moment sind wir dabei, dass die Schuld von einem zum anderen getragen wird. Und ich glaube, so ganz fertig ausgefochten ist das noch nicht, oder?
Ich glaube, der AI Act hat versucht, das ein bisschen zu regulieren, dass die. Diese Linie ist nicht ganz eindeutig. Die Vendoren, also die Unternehmen, die die Produkte bauen und programmieren, sind verantwortlich bis zu einem bestimmten Teil und dann sind es die Anwenderunternehmen. Und deswegen ist das Thema Sprachmodelle, ne? Wenn wir sagen, okay, ChatGPT ist ja eine Anwendung, die wird in der Regel im Unternehmen nicht genutzt, weil das ja keine B2B-Anwendung ist. Aber wenn ich sage, ich baue für Fiege jetzt für mein Unternehmen so eine Anwendung, die heißt dann Fiege GPT. Ja, basiert trotzdem auf einer Technologie, die jemand anders gebaut hat. Denn dieses Sprachmodell habe ich ja nicht selbst trainiert, sondern ich nutze ein vorhandenes Sprachmodell. Wenn ich das Fiege GPT nenne, bin ich verantwortlich. Wenn ich das aber nur GPT nenne oder OpenAI GPT nenne, dann bin ich nicht mehr verantwortlich. Also,
das ist easy. So, Graubereich, ja.
Aber das ist jetzt so die Art und Weise, wie wir versuchen, mit dieser unklaren Situation umzugehen. Am Ende des Tages, klar, das Unternehmen bleibt verantwortlich. Ja, und deswegen muss man gucken, wie nutze ich das? Deine Frage, ob eine KI auch eine juristische
Person?
Person, ein juristisches Subjekt, ein Rechtssubjekt, das ist, glaube ich, der Fachbegriff, werden kann oder nicht. Darüber habe ich auch philosophiert mit einer Juristin und ich fand das total spannend. Ihrer Meinung nach könnte das einiges in Zukunft besser machen, wenn wir die Maschinen auch als Rechtssubjekt betrachten. Heute sind sie nun Objekte. Ja? Wenn wir sie als Rechtssubjekte betrachten, dann könnte man das auch so regeln, dass sie genauso wie eine juristische Person oder eine natürliche Person Rechte und Pflichten haben. Ne?
Ja.
Dann hätten wir auch solche Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen, Steuern zahlen. Ne? Weil das sind ja auch Themen, die man im Rahmen der Zukunft der Arbeit bespricht. Ne? Wenn wir so viel automatisieren, Menschen keinen Jobs haben, ist auch eine Dystopie, eigentlich fern von der Realität, aber ist egal. Wer zahlt dieses bedingungslose Grundeinkommen für die Menschen und müssen die Maschinen Steuern zahlen oder nicht zahlen? Und was haben sie an Rechte? Ist es nur Strom oder brauchen sie etwas anderes? Ich meine, es sind Zukunftsgedanken und ich fand die auch spannend. Deswegen habe ich mich Dr. Abi Haddad heißt sie, kann ich sehr empfehlen, die Gedanken.
Ich glaube, so die Lösung war zumindest angedacht, dass man eventuell einen Fonds dann gründet, wo auch alle Hersteller entsprechende Beträge einzahlen, für den Fall, dass eine KI in dem Augenblick dann verklagt werden würde auf Fehler. Dann dieser
Versicherungsstrecke sind da.
Es muss ein Deutscher gewesen sein. Es muss sein. Ich war es aber nicht.
Großartig. Da, ne, da öffnet sich doch ein neues Geschäftsfeld für Versicherungen.
Cool. Ja. Cool. Aber bei einer lustigen, mir schwirrt ein anderer Fall im Kopf und da wird es dann nicht mehr so lustig. Das war also dieser Jugendliche in den USA, der sich erschossen hat, weil er mit Character AI einen Charakter, der künstlich generiert wurde, eine am Ende so enge Beziehung aufgebaut hat, dass er das Gefühl hatte, er müsse da irgendwie hin. Und man hat hinterher, die Mutter hat dann auch diese Firma verklagt. Und man hat hinterher dann gesehen, dass die KI ihn mehr oder weniger bestätigt hat, Stück für Stück in seinem Tun, in seinem Denken. Und das wahrscheinlich das war, was dem Jugendlichen in dem Augenblick gefehlt hat. Und er sich dann so, dass er darauf eingelassen hat, dass er sich am Ende erschossen hat. Also wir lachen, aber das hat natürlich dann auch Auswirkungen, die kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, absolut. Jeder sollte sich den Film Social Dilemma einmal anschauen. Da steckt auch KI dahinter. Klar, es gibt wie überall die positiven und die negativen Anwendungsfälle. Es gibt wie überall die Themen, wo wir sagen, das kann uns wirklich einen großen Schritt nach vorne bringen. Du hast eben das Thema Krebsforschung beispielsweise angesprochen. Ne? Ein Riesenpotenzial, das wir haben, was wir sicherlich ohne KI nicht heben können. Und dann gibt es andere Fälle, wo das Gegenteil ist, wo man sich überlegen muss, wie kann man, man wird es wahrscheinlich nie 100% verhindern können, aber wie kann man dagegen wirken? Ja? Kann man besser regulieren? Kann man besser aufklären? Kann man Menschen mehr sensibilisieren? Alle diese Themen. Ne?
Dass das mir durch den Kopf geht. Wir reden immer darüber, wie wir die Maschine trainieren.
Ja, genau. Von der anderen Seite auch.
Ja, absolut.
Das ist keine Einbahnstraße.
Genau.
Und Sie haben ja schon bei wir haben gerade die sozialen Medien, ich lebe da in so einer Blase dann. Ja, und in einer selbstbestätigenden Blase kommen da überhaupt nicht mehr raus und sagen eine objektive, ich habe mal Pro und Contra und kann mir eine Meinung bilden, das findet ja dann im Grunde genommen gar nicht mehr statt. Und wahrscheinlich sehr, sehr schwer sozusagen die Technik dahinter zu ändern, weil die Konzerne natürlich damit wahnsinnig viel Geld verdienen. Aber tun wir genug, um sozusagen auch die Menschen zu sensibilisieren und aufzuklären, was das bedeutet und wie man auch verantwortungsvoll damit umgeht, auch vielleicht als Eltern, ne? Wie wir das verantwortungsvoll an unsere Kinder, das ist ja nun mal die Realität, die wird ja nicht mehr weggehen. Ne?
Ja, aber für Social Media haben wir es ja gelernt im Grunde, ne? Dass wir also gerade mit Jugendlichen eine vulnerable Zielgruppe haben, die dort alleine gelassen wird zum Teil oder sich abschottet, ne? und vom Algorithmus und so weiter und den dortigen Sachen, die dort stattfinden, auch geschädigt wird. Und da haben wir jetzt ja gerade, ich glaube heute auch gerade eine klare Forderung nach praktisch einer Altersbeschränkung für Social Media. Ne? Man sagt, okay, erst ab 16. Das wäre natürlich für sowas jetzt wie ChatGPT und so genauso. Aber gerade wo wir noch ein Medium haben, wo klar ist, okay, das hat noch viele Fehler. Es ist noch nicht komplett ausgebildet und sicher. Und wir haben nicht alles in place, sowohl von der Unternehmerseite als auch unabhängig. Vielleicht will man ja auch unabhängige Vertrauensinstitutionen haben, die das stichprobenartig prüft, ne, und die genau Qualität sichert. Ne. Es ist halt einfach hier alles wahnsinnig schnell und wahnsinnig groß und in Wirklichkeit müssen hier alle rein und dran arbeiten. Und da kann es einfach gut sein, dass man dann auch eine bestimmte Zielgruppe wirklich sagen muss, okay, das ist vielleicht wirklich erst ab 16 sinnvoll, ne, oder der Parental Advice, der sonst auch immer gefragt wird.
Also beides und Parental Advice reicht ja nicht aus. Ja. Also das muss Teil der Bildung sein, Digitalkompetenz oder Medienkompetenz.
Aber die dauert ja auch, ne, bis die Bildung einklingt.
Die dauert, weil wir es nicht wollen. Also es tut mir leid, wenn ich sehe,
wie du die Schule machst. Wenn du jetzt schulst, dann dauert es ja auch, bis du die Generation erreichst, die dann soweit ist. Aber du hast ja jetzt auch eine Generation, die reingeht.
Aber guck mal, die Handys sind verboten in den meisten Schulen. Ja, und Ich weiß, Handys sind für Kinder, für kleine Kinder nicht geeignet, gar keine Frage.
Da sind wir uns alle einig.
Aber ist die Lösung, die Handys zu verbieten in der Schule?
Ja.
Da sage ich sicher nein. Mhm. Ja? Social Media können wir verbieten bis 16 Jahre. Es ist heute de facto auch so, dass es erst ab 12, ab 14 je nach Plattform. Aber die Kinder, die finden immer einen Weg drumherum. Also die sind da viel schlauer als die eigenen Eltern. Das heißt, Kontrollmechanismus reicht nicht aus. Ich muss aufklären, ich muss sie ausbilden. Und da muss ich sagen, also gerade in Deutschland, es ist eine absolute Katastrophe. Digitale Bildung findet nicht statt. Und immer, wenn es um Haushalt geht, um Ersparnisse geht, sparen wir in der Bildung. Also wir graben unser Grab immer tiefer. Und den Kindern muss in der Schule beigebracht werden, was ist ein Handy, was ist Social Media, was spuckt diese ganzen Systeme. Wenn ich so einen Avatar habe, kann ich dem vertrauen? Wenn ich therapeutische Empfehlungen kriege, das ist kein medizinisches Produkt, das ist, dem kann ich nicht zuhören. Auch das Produkt muss Qualität gesichert sein. Eine Maschine kriegt ja auch mit, wenn jemand Suizid gefährdet ist. Und dann ist ja auch meine Erwartung an dieses Produkt, dass es erkannt, dass es eine rote Lampe irgendwo leuchtet. Ja. Achtung, Achtung, dass die Person sagt, hey, du musst dich hier professionell beraten lassen. Oder wenn das ein Minderjähriger ist, dass ich vielleicht die Eltern kontaktiere, wer auch immer, und sage, hier passiert irgendwas. Also das ist ja an sich möglich. Na, es ist nicht...
Ja, wir können aus anderen Bereichen
Verantwortung rausziehen und sagen, also es ist an vielen verschiedenen Levels schiefgelaufen, ne? Dass so ein Kind sich tatsächlich selbst erschießt. Da hat es zwischen Bildung, Regulierung, Qualitätssicherung, Verantwortung des Unternehmens, ganz viel ist halt schiefgelaufen.
Ja.
Ich war mal in San Francisco und dann war ich auf dem Weg zum Flughafen, da sind ja diese großen Billboards, diese großen Plakate. Und dann hat eine Firma damit geworben, dass sie jetzt eine KI entwickelt hat, die in der Lage ist, Fake News zu erkennen. Bilder, die gefälscht sind. Kann man jetzt nicht auf der einen Seite sagen, so weit ist schon gekommen. Ja. Wir entwickeln KI, die Fake News entwickelt und eine KI, die das erkennt. Auf der anderen Seite ist das ja auch ein Problem, ne? Dass wir natürlich mit KI relativ schnell und mit wenig Geld und wenig Aufwand und wenig technischem Bildung eben alle möglichen Informationen, sei es Texte, Bilder, Videos produzieren und in die Welt setzen können. Und auch da kann man sich natürlich die berechtigte Frage stellen, können wir das natürlich auch wieder umdrehen und das erkenntlich machen, um dann auch wieder... auch so Thema Sensibilisierung, ne, dann Achtung, das, was du dir hier anschaust, das mag ja alles ganz nett aussehen, entspricht aber nicht der Wahrheit, ist künstlich erzeugt. Ne? Und wenn ich sowas entwickle und das vielleicht entwickle von einer Institution, der ich vertrauen würde, also die vielleicht auch eine reguliert, ne? Wir haben ja den TÜV, was in Deutschland zum Beispiel, ne? Es ist das Gütesiegel, wenn ihr aber Gütesiegel nennen könnt. So, aber ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass das kommt. Und dass das auch ein Stück weit Vertrauen generieren kann. Ne? Dass ich sage, okay, jetzt weiß ich, was ich anschaue. Ne? Ich weiß, welchen Text ich lese und welches Video ich mir angucke. Und ob das ein echtes Video ist oder ob das einfach irgendeine KI generiert hat. Ne? Magst du mir trotzdem angucken, ist ja vielleicht ganz nett. Ja? Weiß nicht, ob ich mir...
Entertainment. Ja.
Okay. Das Schöne an diesen Diskussionen, finde ich, da sind so viele Fragezeichen drin. Und das macht das unglaublich spannend. Nicht? Es sind nicht irgendwie, das ist die Lösung, Frank, stellst eine Frage, das ist die Lösung, sondern es tun sich so ein Feld auf von ganz vielen verschiedenen Lösungen und das finde ich super.
Das ist ja auch noch total in der Entwicklung. Ne? Wir sind ja auch noch tatsächlich am Anfang.
Ja, ich danke euch, dass ihr uns da ein bisschen weitergebracht habt und ein bisschen mehr Informationen und vielleicht auch ein bisschen mehr Fragezeichen gegeben habt. Ich finde das super. Danke, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank. Danke an euch.
Dieser Podcast wurde produziert in Zusammenarbeit zwischen Brand 1 und den Netzpiloten. Wir danken herzlich allen Mitwirkenden und freuen uns aufs Wiederhören.